Hallo und herzlich willkommen zu Lame Life, deinem Beziehungspodcast für mehr Leichtigkeit und Mut in deiner Beziehung. Mein Name ist Sabine Lame und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Also such dir ein ruhiges Plätzchen, lehn dich zurück und nimm dir jetzt Zeit für dich. Das Geheimnis, wie du es schaffst, bewusster mit dir umzugehen und aus welchem Grund in dieser Folge Krankheiten und Veränderungsschritte eine große Rolle spielen, darüber spreche ich in der heutigen Podcast-Folge von Lame Life, deinem Beziehungspodcast. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Normalerweise sollte die Kindheit, die Pubertät und das junge Erwachsenwerden ohne jeglichen gesundheitlichen Mangel ablaufen. Was aber, wenn nicht nur das kompliziert beginnt, sondern sich auch alle Zukunftspläne plötzlich ändern und eine Beziehung schon mit Krankheit startet, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Mein Name ist Sabine Lame, ich habe angewandte Psychologie studiert, eine zusätzliche systemische Ausbildung, bin Veränderungsmanagerin und Mediatorin mit eigenem Institut in Düsseldorf und spezialisiert auf Beziehungen. Und heute gebe ich dir einen kleinen Einblick hinter die Kulissen in mein Leben. Aus welchem Grund es sich lohnt, Krisen zu verstehen, Schmerzen anzunehmen und Veränderungsschritte achtsam zu gehen. Starten wir ganz am Anfang meines Lebens. Aufgewachsen bin ich am Rande der Schwäbischen Alb. Meine Eltern hatten damals ein Unternehmen und wie das in den Jahren der Babyboomer so üblich war, gab es auch bei uns Großeltern, die uns unterstützten und bei denen ich als Kind viel untergebracht war. Am liebsten war ich im Haus bei meinen Großeltern Emilie und Ernst. Emilie war die Mutter meiner Mutter, Hausfrau und Unterstützerin, wenn es im Unternehmen meiner Eltern Not war. Und davon gab es jede Menge. Mein Großvater Ernst war ihr zweiter Ehemann, Pfarrer im Steinbruch und der Held meiner Kindertage. Meine Großeltern lebten in ihrem selbst erbauten Häuschen mit kleinem Garten zur Selbstversorgung mit Obst und Gemüse. Es gab einen Hühnerstall mit Hahn und Hennen und ab und zu wurde sogar ein Schwein gemästet. Meine Großeltern machten mit mir oft Touren und Ausflüge. Und dann fuhren wir mit dem kleinen Auto meines Großvaters, einem Gokomobil. Mit von der Partie war der Hund meiner Großeltern, ein kleiner schwarzbrauner Rehpinscher namens Silke. Wenn das Wetter schön war, dann fuhren wir mit dem Gokomobil in den Schwarzwald zu den Schwestern meines Großvaters. Mein Großvater war sehr stolz auf seine Heimat in Schwarzwald. Er hat mir viele Geschichten von früher erzählt und meine Leidenschaft für diese wundervolle Landschaft geprägt. Mein wundervolles und zauberhaftes Leben veränderte sich unmittelbar vor meiner Einschulung. Im Frühjahr desselben Jahres hatte meine Großmutter Besuch von ihrem Bruder, der seit vielen Jahren in Amerika lebte. Mein Onkel, ein sehr aufmerksamer Mensch, bemerkte, dass etwas mit meiner Kopfstellung nicht in Ordnung war. Er sah, dass ich meinen Kopf selten gerade hielt, sondern meist schräg und schief. Wie gut, dass er so mutig war und seine Entdeckung nicht für sich behielt. Es folgte eine Reihe von Untersuchungen und die Diagnose der Ärzte lautete Schiefhals. Die Bewegung meines Kopfes war eingeschränkt und eine aufwendige Operation war der einzige Weg in ein normales Leben. Bei einer solchen Operation wird der verkürzte Muskel am Kopf komplett am Ansatz des Brustbeins durchtrennt. Im Nachgang musste mein Kopf über mehrere Wochen ruhig gestellt werden. Das geschah durch einen Gipsverband vom Kopf bis knapp über den Bauchnabel, wobei Arme, Gesicht, Ohren sowie der Haaransatz ausgespart waren. Mit diesem Gips wurde ich eingeschult. Kannst du dir vorstellen, wie meine Gefühlswelt aussah, so in die Schule gehen zu müssen? Erahnst du, wie rücksichtslos Kinder sein können? Und hast du eine Vorstellung, was es bedeutet, sich nicht bewegen zu dürfen, wie es für ein Mädchen in diesem Alter angemessen gewesen wäre? Naja, ändern konnte ich das nicht. Was es mich jedoch als sechsjähriges Kind gelehrt hat, dass alles im Leben einen Sinn hat. Die Aufmerksamkeit meines Onkels hat dafür gesorgt, dass ich untersucht wurde. Dank der Operation bei einem Spezialisten habe ich heute einen, fast geraden Kopf. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich in den nächsten Jahren noch eine Menge Geduld benötigen würde. Ich wurde älter und genau dieser Onkel hat mich und meine damalige Schulfreundin eingeladen, für die Zeit der Sommerferien nach Amerika zu kommen. Was für eine Aufregung! New York! 14 Jahre jung, schwarzes Haar und ab nach New York! Alle Vorbereitungen waren getroffen, die Flüge gebucht. Mit jedem Tag, den die Sommerferien näher rückten, wurde die Aufregung größer. Und dann kam er, der Tag, an dem mein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Aus und vorbei war die Reise nach Amerika. Es wurde kein zauberhafter Moment in New York, kein wundervoller Augenblick in Manhattan. Der Traum von der großen, weiten Welt war zu Ende. Dafür ging es erneut ins Krankenhaus. Ich kam gerade noch rechtzeitig auf den Operationstisch, so sagten damals die Chirurgen. Tage zuvor hatte ich mich unwohl gefühlt. Die Vermutung war, dass das Symptome waren, die mir zeigen sollten, dass ich so richtig in Aufregung war, Vorfreudegefühl. Das äußert sich bei manchen Menschen schon mal in Übelkeit, Völlegefühl und Bauchschmerzen, doch weit gefehlt. Bei mir war es ein Blinddarm, und zwar kurz vor dem Durchbruch. Am Anfang waren die Aussichten auf einen wenigstens kurzen Aufenthalt noch vorhanden. Ich wollte schnell genesen und dann ab nach New York. Doch diese Hoffnung löste sich schnell auf und Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Nach der ersten Operation meinte mein Darm nämlich, mir erneut einen Strich durch die Rechnung machen zu müssen. Nun gab es keine Hoffnung mehr für eine Reise nach New York. Ein Problem jagte das nächste. Nach Operation 2 folgte Operation 3. Und den Rest der Sommerferien verbrachte ich dann in der horizontalen Liegenposition des Krankenhausbetts. Meine sommerliche Krankheitsgeschichte in wenigen Worten zusammengefasst. Nach der ersten Operation kam der erste Darmverschluss, danach der zweite Darmverschluss und dann die Entnahme von 70 cm Darm. Im Normalfall hätte sich mein Körper schnell erholt. Durch die mehrfachen Eingriffe war er jedoch ein wenig geschwächt. Die Rekonvaleszenzzeit, also die Krankheitsphase zwischen abklingendem Symptom und vollständiger Genesung, habe ich dann noch was länger benötigt. Jedoch war diese Zeit eine sehr wertvolle Zeit für mich. Ich hätte mich ja entscheiden können, Opfer dieser Situation zu sein. Doch das war nicht mein Ansatz einer Lösung. Meine Entscheidung war, dass ich mich jetzt auf mich konzentrieren sollte. Ich kann dir sagen, das war jede Menge Arbeit. Das war übrigens meine erste persönliche Lernphase in Richtung Resilienz. By the way, ich war übrigens bis heute nicht in New York. Ich wurde älter, stand mitten im Leben und in der Zwischenzeit 28 Jahre. Und seit längerem plagten mich Unterleibsschmerzen. Viele Frauen kennen das. Für mich war es damals ungewöhnlich, zumal ich seit meinen mehrfachen Krankenhausaufenthalten sehr achtsam mit mir und mit meinem Körper war. Erneut folgten eine Menge Untersuchungen und wieder eine Zeit des Wartens auf eine endgültige Diagnose. Die Ärzte konnten sich keinen Reim auf meine Krankheitsgeschichte machen und so vereinbarten wir, dass ich bei der geringsten Verschlechterung meines Zustands in die Klinik kommen sollte. Leider verging keine Woche. Mein Zustand wurde täglich schlechter, sodass ich stationär in der Klinik aufgenommen wurde. Nach einer Notoperation wachte ich auf und war froh, endlich schmerzfrei zu sein. Leider war mein Zustand nicht von langer Dauer. Genau genommen dauerte es gerade mal 9 Tage und dann kam die nächste Notoperation. Diese war äußerst problematisch und auch sie war nicht der letzte Eingriff. Den Berichten konnte ich später entnehmen, dass es sich um viele Stunden im OP-Saal handelte. Unmittelbar nach diesem Eingriff versetzten mich die Ärzte in ein künstliches Koma. Danach folgte ein Luftröhrenschnitt, um das Infektionsrisiko meiner Lunge und der Atemwege zu minimieren. Es folgten 25 Operationen in 30 Tagen. Dann kam es zum Leberversagen, Nierenversagen und zum guten Schluss auch noch zu einer Sepsis. Bei einer Sepsis handelt es sich um einen lebensbedrohlichen Zustand, der eintritt, wenn die körperliche Abwehr gegen eine Infektion kämpft. Dass sich die Keime in meinem Körper nicht mehr neutralisieren ließen, hatten sie den gesamten Körper in Beschlag genommen. In kürzester Zeit wurde aus einem relativ einfachen Eingriff eine lebensbedrohliche Situation. Als ich ins künstliche Koma versetzt wurde, befanden wir uns damals kurz vor dem Osterfest. März. Aufgewacht aus diesem medizinischen Schlaf bin ich, da war es schon Sommer. In völliger Blüte standen draußen die Hagebutten. Mein altes Leben war vorbei und mein neues Leben hatte noch nicht richtig begonnen. Ich durfte vieles wieder neu erlernen, unter anderem auch das Gehen. Denn durch einen Eingriff namens Hämofiltration wurde mein Nerv verletzt, der zuständig war für den rechten Beinheber. Diese Maßnahme war lebensnotwendig, da eine Dialyse aufgrund meines Gesundheitszustands nicht machbar war. Nach vielen Wochen auf der Intensivstation kam die Rückverlegung auf die Normalstation. Nun folgten Rehabilitation und eine Menge Physiotherapie, um dann viele Monate später mit einem Gewicht von 45 Kilogramm die Klinik verlassen zu dürfen. Im Entlassungsbericht stand: Sabine selbst und ihre engsten Angehörigen sind über das schwere Krankheitsbild informiert, das sie wider Erwarten überlebt hat. Und mit diesem Wissen machte ich mich dann auf meinen neuen Weg. Jede Nachuntersuchung wurde zur Zitterpartie. Und dann kam er, der Tag, an dem sich mein Leben erneut ändern sollte. Nur 4 Monate nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde ich erneut stationär aufgenommen. Ich kam erneut auf die Intensivstation und wurde nochmals operiert. Ein paar Wochen später durfte ich dann endlich mein neues Leben beginnen. Zwar ein wenig anders als ursprünglich gedacht, doch ich konnte starten. Du fragst dich, was mich geprägt hat in dieser Zeit? Das war der Gedanke, was auch immer passiert. Es geht weiter. Hinfallen ist zwar schmerzhaft, jedoch nicht schlimm. Liegen zu bleiben, das war für mich keine Lösung. Alles im Leben geschieht, weil es einen Sinn hat. Glaub mir mal, das hat auch mich wütend gemacht und auch ich hatte Situationen, auf die ich böse war. Das hat mir jedoch nicht geholfen. Was mir geholfen hat, fragst du? Ich habe mir vertraut, dass es von Tag zu Tag besser wird. Ruhig und konzentriert geht's garantiert. Das war damals meine Devise und heute ist sie das immer noch, wenn es mal wieder nicht so schnell läuft, wie ich mir das vorstelle. Und das Schöne daran ist, das sind ganz viele kleine Lösungsimpulse, die bestimmt auch dir helfen können, wenn du mal eine Lernaufgabe hast oder sich mir mal wieder eine Lernaufgabe vor meine Tür stellt. Und glaub mir, ab und zu, da steht mal eine Aufgabe und wartet darauf, dass ich die Tür öffne. Wieder waren einige Jahre ins Land gegangen, mir ging es erstaunlich gut, als ich eines Morgens aufwachte und meine Beine nicht mehr spürte. Zuerst dachte ich, dass mir meine Beine nur eingeschlafen wären, doch der Zustand wurde nicht besser. Erneut folgten Klinikaufenthalte, Lumbalpunktion und Röntgenuntersuchungen, leider ohne eine genaue Diagnose und somit auch keine Möglichkeit für eine Therapie. Nach vielen weiteren Untersuchungen und einer Menge behandelnder Ärzte kam Geselle Zufall erneut in mein Leben. Ein Studienfreund eines meiner Ärzte war eine Koryphäe auf dem Gebiet der Neurochirurgie. Ich machte einen Termin bei ihm, er untersuchte mich und kam zu der Diagnose Rückenmarksinfarkt. Bei einem Rückenmarksinfarkt treten Schmerzen, Gefühlsstörungen und Lähmungen meist plötzlich auf. Solch ein Infarkt ist grundsätzlich als Notfall einzustufen, weil nur ein sehr kurzer und geringer Zeitraum darin besteht, eine erfolgreiche Behandlung durchzuführen, bevor das Rückenmark irreversibel geschädigt bleibt. Eine fast vollständige Heilung ist oftmals nur zu 70% möglich. Leider war zum damaligen Zeitpunkt wertvolle Zeit überschritten, sodass der Rollstuhl mein Gehen übernahm und zu meinem ständigen Begleiter wurde. Und zum wiederholten Male kam der Zufall mir in die Quere. Durch eine Fachzeitschrift erfuhr ich von einer Behandlungsmethode. Eine aufwendige Therapie, Erfolgsquote 30%. Und erneut sollte ich Glück haben. Nach langer Recherche fand ich eine Klinik mit einer jungen und engagierten Physiotherapeutin, die sich auf eine lange Reise mit mir machte. Eine der wichtigsten Therapieeinheiten war das Muskelaufbautraining, das ich nur mit Musik ertrug. Mein Trainingspensum wurde von Tag zu Tag gesteigert, von anfänglich 10 Kilometer auf 15 bis schlussendlich täglich 40 Kilometer auf einem stehenden Rollybike zurückgelegt werden mussten. Lieder der Gruppe Pur tönten nun täglich durch die heiligen Hallen der Physiotherapieabteilung. Ich beschallte den kompletten Bereich mit lautem Gesang, während die Kopfhörer des Discmans die Lieder in meine Ohren dröhnten. Damals gab es keine In-Ears oder Playlists, sondern Discmans und CDs. Ich war also der Gesangsalbtraum aller Physiotherapeuten und Patienten. Und sowohl das ganze Klinikum als auch jede Putzfrau kannte mich ab jetzt. Auf das Muskelaufbautraining folgte ein wochenlanges Training mit der Physiotherapeutin. Gehversuche am Barren, wobei meine Hände die Bewegungsmuster meiner Beine imitierten und die Physiotherapeutin in der entgegengesetzten Reihenfolge meine Beine bewegte. Nach vielen Wiederholungen und einer Menge Tränen vernahm die Therapeutin plötzlich einen Mini-Impuls in meinem rechten Bein. Das war der Durchbruch in mein neues Leben. Raus aus dem Rollstuhl. Mit klitzekleinen Schritten ging es erstmal los. Es folgten gerade Flächen, dann die ersten Treppenstufen, das Gehen über Stock und Stein, durch den Park bis hin zu steilen Hängen. Der Rollstuhl verschwand im Hintergrund und die Unterarmgehstützen waren meine neuen Gefährten, die mir übrigens Halt gaben. Es dauerte noch einige Jahre, bis ich im Jahr 2003 endlich wieder sicher auf meinen eigenen Beinen stehen und gehen konnte. Du fragst dich, was ist mein Fazit? Netzwerke haben einen ganz besonderen Zauber. Und wenn Netzwerke funktionieren, dann können Wunder geschehen. Heute bin ich sehr dankbar für die Menschen, die zum richtigen Zeitpunkt in meinem Netzwerk waren und dafür, dass sie mich unterstützt haben. Nur mit der Kraft aller Netzwerker war es möglich, dieses Wunder Wirklichkeit werden zu lassen. Und jetzt kommt mein Tipp für dich. Stell die Lösung und nicht das Problem in den Mittelpunkt deines Lebens. Lösungsorientiert zu handeln ist eine lebenslange Haltung und erfordert ein ständiges Umdenken. Stell von nun an bewusst statt deinem Problem deine Lösungen in den Mittelpunkt deines Lebens. Andernfalls besteht nämlich die Gefahr, dass du ständig stolperst, und zwar über deine Probleme, und du könntest fallen und dadurch die wundervollen Chancen verpassen, die das Leben für dich bereithält. Allerdings kann ich dich beruhigen. Es ist nahezu normal, dass wir Menschen so ein Affentheater mit unseren Problemen machen. Machen wir dazu vielleicht zunächst einen kleinen Ausflug und untersuchen die Bedeutung der Formulierung, was ein Affentheater ist. Woher kommt diese Redewendung und wie könntest du die Affen in deinem Theater gewinnbringend für dich nutzen? Die Redewendung kommt aus dem 19. Jahrhundert. Zur damaligen Zeit gab es sogenannte Menagerien und die waren Mode. Menagerien waren nichts anderes als Tierschauen, die Pioniere der heutigen Tierparks. Eine der Galanummern waren dressierte Affen. Die Kuriosität war, dass die Affen in individuelle Kleidungsstücke gesteckt wurden und in ihrer Verkleidung ihr mannigfaltiges schauspielerisches Geschick zum Besten gaben. Auf besondere Weise verhielten diese wilden Tiere sich damit komplett anders, als es die Menschen von ihnen erwartet hatten. Sie verhielten sich menschlich und nicht wie wilde Primaten. Während die Affen schauen gingen, blieb die Redewendung. Verhalten sich Menschen heute so ganz anders, als man es von ihnen erwartet, fordern sie zum Beispiel lautstark ihre Rechte ein, dann werden sie auch noch heute im 21. Jahrhundert mit der Formulierung »Mach doch nicht so ein Affentheater« darauf hingewiesen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was diese Redewendung mit deinen Problemen zu tun hat? Nun ja, stell dir einmal vor, dass du das Oberhaupt deiner Affenbande bist, also du der Chef deiner Probleme. Du könntest erstens deine Probleme dressieren, so wie damals im 19. Jahrhundert die Affen. Und somit könntest du dich anders verhalten deinem Problem gegenüber. Zweitens könntest du dich auch dafür entscheiden, dir bewusst zu werden, ob du wirklich deine Affen in deiner Affenschau haben möchtest. Und drittens könntest du dafür sogar richtig Eintritt verlangen, womöglich auch noch mit deinen Affen reich werden. Witzleck macht. Natürlich wirst du dich für eine lösungsorientierte Haltung deiner Affen gegenüber entscheiden. Denn darum geht es ja bei Veränderung. Und das ist es doch auch, was du möchtest, oder? Wenn du dich jetzt mit der Lösung beschäftigst, dann sollten ja deine Affen ab jetzt handsam sein. Wahrscheinlich stellst du dir jetzt die Frage, aus welchem Grund habe ich dir das erzählt? In der Regel gibt es einen guten Grund dafür, was wir in unserem Leben machen. Manchmal erfahren wir diesen und ab und zu eben auch nicht. Stell dir die positive Sicht doch bitte mal in den Vordergrund. In allem, was in unserem Leben steckt, steckt auch eine Chance. Nur so lernst du auch deine Chancen kennen. Glaub mir, ich habe all das auch erlebt und ich kann nachempfinden, wie sich Menschen fühlen, wenn ihnen Tod, Arbeitsverlust oder ein Beziehungsende zuteil wird. Auch in meinem Leben gab es diese Brüche. Grundsätzlich gab es jedoch immer eine Chance mehr, die es mir möglich machte, wieder aufzustehen. Und ab und zu gibt es nicht nur diese zauberhaften Chancen, sondern auch ganz viele kleine Wunder. Schau mal, ohne das Ärztenetzwerk würde ich heute noch im Rollstuhl sitzen. Ohne meinen Mut und meine Disziplin könnte ich heute nicht auf meinen eigenen Beinen gehen. Ohne den finanziellen Vorteil durch eine Kündigung meines Arbeitsplatzes wäre es mir nicht möglich gewesen, mich selbstständig zu machen. Ohne meine Selbstständigkeit hätte ich nicht meine Geschäftspartnerin und Freundin Monika Margarete kennengelernt. Ohne die Kündigung unserer ersten Geschäftsräume hätten Margarete und ich nicht die Chance bekommen, unsere gemeinsamen Räume zu beziehen. Ohne den Tod von Margarete hätte ich nicht die Möglichkeit ergriffen, die Institutsräume mit meinem Mann Michael gemeinsam zu teilen. Ohne meinen wundervollen Mann hätte ich sehr oft keinen freien Rücken. Und ohne meine schwere Erkrankung wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Du siehst, es lohnt sich, jede Challenge im Leben anzunehmen, um daraus eine Chance zu machen. Und jetzt bist du dran. Niemand in deinem Leben wird dir einen roten Teppich ausrollen, damit aus deinem Tag ein wundervoller Moment deines Lebens wird. Das solltest du schon selbst machen. Und ich weiß, das kannst du. Und noch viel besser, ich bin mir ganz sicher, das wirst du ab jetzt auch. Was mir für dich jedoch am Herzen liegt, ist, dich zu ermutigen, aus jedem Tag deines Lebens eine allerbeste Zeit zu machen. Denn es gibt diesen Moment in deinem Leben immer nur einmal. Morgen gibt es einen anderen Augenblick, doch nicht denselben. Das Geheimnis ist, es lohnt sich, wenn du dich auf deinen Weg machst. Mein Learning: Alles im Leben hat einen Grund. Denk mal drüber nach, ob das nicht auch eine Lernerfahrung für dich sein kann. Hab eine gute Zeit, pass gut auf dich auf und bis bald.